Amen. Guten Morgen. Wenn man predigt, dann muss man ja nicht sich nur auf die Predigt vorbereiten, man muss ja auch noch ganz viele andere Sachen mittlerweile machen. Die Kleingruppenmaterialien vorbereiten, den Danke, Thorsten. Ich wusste, ich habe es nur für dich gemacht. den Dreizeiler für die Website und auch noch die PowerPoint zum Mitlesen. Und ich habe die Mail geschrieben, aber leider keinen Anhang geschickt. Insofern müsst ihr jetzt zuhören, noch mehr als sonst. Weil meine Predigt heißt, hätte, sollte, könnte, müsste. Hätte, sollte, könnte, müsste. Was hat das mit Josef zu tun, mit meiner Geschichte? Weil in dem heutigen Text geht es um Josef. Josef, das ist einer der jüngsten Geschwister von den Stammesvätern Israels, dem ganz, ganz viel Unrecht widerfährt, aber der damit ungewöhnlich umgeht. Und ich finde, sehr vorbildlich umgeht und Gott sich voll dazu stellt. Er ist einer der jüngsten Brüder und total Papas Liebling, dem auch verwöhnt und von den Brüdern eben nicht gemocht. Was passiert? Er ist nicht nur verwöhnt, sondern auch naiv und völlig unbedarft, als er seinen Brüdern seine Träume erzählt. Seine Träume, in denen er derjenige ist, vor dem sich seine Brüder und dann auch noch seine Eltern verneigen. Im Kapitel 37 steht, und da hassten sie ihn noch mehr. Hass ist ja nicht nur, ich finde dich doof und gehe dir aus dem Weg, sondern ist richtig ja eine Kraft, die zu Dingen anstiftet. So verkaufen ihn die Brüder bei der nächstbesten Gelegenheit an irgendwelche Nomaden, die gerade vorbeiziehen. Und durch diese Nomaden gerät er nach Ägypten und wird dort weiterverkauft und landet im Haus des Kämmerers, des Pharao, dem Potiphar. Also mit 17 Jahren landet er alleine vom verwöhnten Mütter- und Vätersöhnchen als Sklave. Und ich denke, wir alle würden sagen, ehrlich, das ist ein Hammer. Aus natürlichen Gründen hätten wir völliges Verständnis, wenn er sich zutiefst bedauern würde. Erstens. Zweitens, wenn er seine Brüder hassen würde. Drittens, wenn er Gott vielleicht Vorhaltung machen würde. Aber davon hören wir überhaupt gar nichts. Gott lässt alles gelingen, was er tut. Schon steigt er ganz bald zum Verwalter von Potiphar auf. Und das wäre alles so schön gewesen, wenn da nicht die Frau des Potiphar gewesen wäre, die ein Auge auf ihn geworfen hätte, die ihn verführen wollte. Weil er lässt sie abblitzen und schon verleumdet sie ihn, der Potiphar glaubt ihm nicht und schon landet er im Gefängnis. Und da ist nicht nur, dass er verkauft wurde, dass Gott ihm das angetan hat, sondern jetzt kommt auch noch viertens hinzu, dass die Frau des Potiphar ihn verleumdet hat. Er hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen und dass er Potiphar ihm nicht geglaubt hat. Er ist also im Gefängnis, aber auch hier segnet Gott alles, was er tut. Selbst so doll, dass die Heiden sich wundern, Mann, liegt so viel Gunst auf seinem Leben. Ungewöhnlich schnell wird er der Oberste des Gefängnisses. Und auch da läuft alles super. Dann kommt ja dieser Mundschenk, der einen Traum hat, der im Knast sitzt. Und der sagt, weil der Traum ihm so gut ausgelegt wurde, ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Aber was macht der Mundschenk? Der vergisst ihn, weil 3 Tage später wird er ja entlassen. Und wieder kann man sagen, jetzt noch mehr. Er ist verkauft worden, er ist verleumdet worden, ihm ist seine Freiheit genommen worden als Sklave. Und nun kommt auch noch, dass der Mundschenk ihn vergessen hat. Bloß da er ist ja 17 oder vielleicht ist er dann 20. Aber was dieser junge Mann alles erleiden musste, ist schon ziemlich doll, ziemlich viel. Es war ja nicht zwischendurch so, dass alles super war. Er war ja weiterhin Sklave, er war weiterhin Gefangener. Doch irgendwann erinnert sich ja dieser Mundschenk daran, Mensch, da war doch einer, der mir auch meinen Traum gedeutet hat. Und er landet direkt vom Gefängnis im Haus des Pharao und wird gleich von einem Tag auf den nächsten der zweite Mann im Lande. Ich weiß gar nicht, wo ich das sonst mal gelesen habe, solche krassen Abstürze sozialer Natur und steile Karrieren. Vom verwöhnten reichen Mutter- und Vätersöhnchen wird er verkauft als Sklave. Dann wird er mehr oder weniger sofort wieder Verwalter vom Haus des Potiphar. Dann landet er im Knast und Knast ist nicht so wie heute, wo da Heizung ist und Essen und Trinken. Sondern er wusste ja gar nicht, komme ich jemals wieder raus. Dann wird er wieder erhöht. Das mit dem Mikrofon ist heute nicht gut eingestellt, aber Felix macht, glaube ich, frei. Dann landet er wieder als Oberster im Gefängnis und hat wahrscheinlich auch Privilegien. Er hat Verantwortung, weil er offenbar seine Sache richtig gut macht. Dann wird er wieder vergessen. Und ich finde, dass der Josef ganz schön viel wuppen muss. Und da war bestimmt keiner, der sagte, Mann, das tut mir ehrlich leid, was dir alles widerfährt. Die Herren interessierte nur, dass er gute Arbeit macht, dass er sich für ihre Interessen einsetzt. Da hat bestimmt keiner gefragt, wie hätten sie es denn gern. Und letztendlich, als er ja beim Pharao landet, wird er ja auf die wirklich verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet, das Land auf die Zeit der Dürre, auf die Hungersnot vorzubereiten. Und ich finde, das ist eine Riesenverantwortung. Und das gelingt ihm natürlich so gut ohne Ausbildung in jungen Jahren, weil Gottes Gnade auf seinem Leben liegt. Weil Gott beschlossen hat, egal ob du in der Wüste bist, ob du im Gefängnis bist, egal wo du bist, ich werde dich segnen. Ich bin bei dir. Und so kam das eben auch, dass irgendwann die Brüder, die ihn ja verkauft hatten, die kamen eben irgendwann nach Ägypten, um dort auch Korn zu kaufen. Und nun geschieht das Ungeheuerliche, wo ich sagen kann, ich kann mir 10 Scheiben von Josef abschneiden. Statt ihn Vorwürfe zu machen und sie für das Unrecht zu bestrafen, das war ja damals noch gängig, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Stattdessen kommt er ihnen freundlich entgegen. Und das ist unser Text heute. Der steht im 1. Mose, Kapitel 45, 5 bis 8. Josef sagt zu seinen Brüdern, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ich kann nur sagen, was für eine reife geistliche Reaktion. Was ist dem vorangegangen am Negativen? Der Vater hat ihn verwöhnt und bevorzugt und die Brüder benachteiligt. Josef, naiv und wahrscheinlich auch ein bisschen überheblich, im schlechten Sinne selbstbewusst. Was haben die Brüder gemacht? Die Brüder waren eifersüchtig, haben ihn gehasst, verkauft ihm also seine Würde, seine Ehre, die Freiheit genommen, haben Geld dafür kassiert, haben sich bereichert und haben dann noch den Vater angelogen nach dem Motto, leider ist dein Sohn tot. Und ich denke, dass jeder von uns total mitfühlen müsste, Mensch, armer Josef, was hast du durchgemacht? Und natürlich, wenn jemand sowas erzählt, ploppen auch die eigenen schlechten Erfahrungen hoch. Was mir an Leid geschehen ist, durch das Leben, wie man es so schön sagt, oder durch andere, oder weil ich vielleicht Fehler begangen habe. Was ist dem auch noch an Positivem vorangegangen? Josef vergibt, er lässt los. Ich glaube nicht, dass er so gute Arbeit hätte machen können, wenn er immer nur gedacht hätte, das ist echt eine Schweinerei, wieso ich hier beim Potiphar gelandet bin. Oder das ist ein Hammer, dass ich im Knast bin und ich weiß nicht, wann ich rauskomme. Ohne jegliche Perspektive arbeitet er für diejenigen Herren, bei denen er gerade ist. Der stellt keine Bedingungen. Du musst erst das tun und dann tue ich das. Und in Ägypten wird er noch verleumdet, ihm wird nicht geglaubt. Er erlebt all das, was wir uns nicht von uns und auch nicht für den anderen wünschen, in so jungen Jahren. Aber für mich ist das größte Wunder, dass Josef bei alledem ganz fest an Gott dranbleibt. Die ganze Zeit dranbleibt. Wie häufig geschieht es, dass wir hier und da so enttäuscht von Gott sind, dass er dieses oder jenes zugelassen hat, dass wir womöglich zweifeln. Sollte Gott mich wirklich lieben? Und obwohl er noch so jung ist, keinerlei Gemeinschaft, keinerlei Unterweisung hatte und auch keine Bibel, die er mal eben in der Tasche hatte, hält er die ganze Zeit an Gott fest. Und Gott wird offenbar zu seinem Zuhause, zu seinem Zufluchtsort, zu seinem Kraftort. Ich finde das ungewöhnlich, wie stark er an ihm konstant festhält. Ja, Gott hat all das Schlimme zugelassen. Gott hat ihn definitiv nicht vor der Wüste, nicht vor dem Knast, nicht vor der Ungerechtigkeit bewahrt. Gott hat ihn wirklich ins tiefe, tiefe Tal fallen lassen und nicht nur einmal. Aber er stellt sich auch ungewöhnlich stark zu ihm. Er verhindert es nicht, aber in der Schwierigkeit ist er da. Er sieht ihn, das kam heute auch in der Prophetie. Er ist ein Gott, der sieht, der hört, der mitfühlt. Und er segnet ihn dermaßen, dass auch alle anderen merken, Mann, lieber in seine Nähe gehen, weil den kriege ich ein Stück vom Segen ab. Schon außergewöhnlich. Und auch wenn er äußerlich definitiv nicht erfolgreich ist, er ist ja Sklave und er ist Gefangener. Äußerlich gesehen ist der Status nicht wirklich super. Aber innerlich ist er erfolgreich, weil er an Gott festhält, weil er all das, was er tut, aus dem Gebet heraus, aus dem Hören auf Gott, wo Uwe das hatte mit den Pfeilen. Ich glaube, so kommt uns manchmal auch unser Leben vor, dass wir sagen, geht's nun rechts rum, links rum, geradeaus oder zurück? Und manchmal denken wir, das kann doch nicht sein, alles ist abgewischt. Aber Gott sagt, frag nicht als erstes, wohin es geht, sondern guck auf mich. Erwarte die Weisung von mir. Und manchmal müssen wir definitiv Jahre warten. Manchmal müssen wir Jahrzehnte warten. Und manchmal redet Gott ganz anders, als wir uns das wünschen. Auch uns bleibt vieles nicht erspart. Wir leben in einer Welt voller Not und voller Schwierigkeiten. Aber was Josef gelernt hat, er hat all das, was er gesehen hat, durch die Brille Jesu gesehen, durch seine Vergebung hindurch, durch seine Gnade hindurch. Er hat nicht beurteilt, was die Brüder getan haben. Er sagt ja, ja, ihr habt Schuld auf euch geladen. Er tut ja nicht so, nee, das war gar nicht so schlimm. Ist ja nicht so. Er benennt die Schuld Schuld. Aber ich glaube, dass er so viel Schwierigkeiten hatte, dass er sich irgendwann entschlossen hat, da drüber zu gehen, in eine andere Dimension. Und letzte Woche hat Bendix über das Thema Sünde gepredigt. Darüber, dass wir sie nur und nur am Kreuz loswerden, nirgendwo anders. Und heute geht es um spezielle Form von Sünde. Sünde hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Über das hätte, sollte, könnte, müsste. Hätte ich bloß das und das gemacht? Oder hätte der andere das bloß nicht gemacht? Oder eigentlich sollte ich? Oder wenn ich könnte, wie ich wollte? Mir tut das so leid, dass es heute keine Übersetzung gibt. Ich schicke Afsani immer mein Skript vorher, damit sie es lesen kann. Aber fürs Deutsche ist es so schwer. Aber das sind alles diese Formen, die wir benutzen, wenn wir davon ausgehen, dass es eigentlich hätte anders laufen müssen, anders sein. Dass wir nicht damit klarkommen, dass es so ist, wie es ist. Auch, dass wir den Anspruch nicht loslassen. Mein Chef muss aber netter zu mir sein. Aber er ist es nicht. Das sind ja alles keine leichten Dinge. Manchmal ist es so schwer, den Anspruch loszulassen, es hätte anders laufen müssen. Den Anspruch, dass der andere was verkehrt gemacht hat, der Anspruch an mich selbst, dass ich versagt habe, dass die Scham so groß ist, dass ich mir das schwer verzeihen kann und ich immer wieder eine Runde drehe. Das ist auch Sünde, wenn ich immer wieder in der Vergangenheit bohre, du müsstest aber anders sein oder ich müsste anders sein oder der müsste mich doch verstehen. Der andere reagiert, als wenn du gerade Chinesisch geredet hast. Diese Gedankenschleifen sind doof. Die sind total doof, weil sie uns an die Vergangenheit ketten und uns vom Hier und Jetzt, vom Leben in der Gegenwart abhalten. Ich mache erst das, wenn du das machst, diese Bedingung. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand mal sein Problem damit gelöst hätte. Mit Bedingungen, mit Menschen, so geht es, so funktioniert es meistens nicht. Wenn mein Nachbar mich nicht heute so angeflaumt hätte, dann hätte ich keine Kopfschmerzen. Oder eigentlich müsste ich, keine Ahnung, meine Steuer, meinen Garten, was auch immer machen. Wir können manchmal so vertüdelt sein, in unserer Umgebung so vertüdelt sein in uns selbst oder mit dem anderen, dass wir gar nicht in der Lage sind, hier zu leben. Und Josef war für uns ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel. Der hatte das nicht leicht um sich herum. Und ich glaube auch nicht, dass die Gunst auf seinem Leben lag, weil er nur so dachte, so, ich bohre jetzt mal in der Nase. Die Gunst lag auf seinem Leben, weil er auch was getan hat, weil er sich eingesetzt hat, obwohl die sich total doof benommen haben. Und er kommt diesen Brüdern entgegen und macht ihnen keine Vorwürfe. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ob ich nicht zumindest einmal kurz nochmal sagen würde, das, was man gar nicht will, das nochmal richtig schön aufs Brot schmieren, wie man so sagt. Das war echt eine Schweinerei. Und das war ja auch eine Schweinerei. Stattdessen spricht er diesen erschrockenen und zutiefst zu Recht beschämten Brüdern Mut zu. Also. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt dreimal, nicht ihr Schweinebacken, habt mich verkauft und mich hierher gebracht, sondern Gott hat es getan. Was ist das für eine Ansicht aufs Leben? Nicht, weil du so unfreundlich guckst, geht es mir schlecht. Oder weil du mir nichts zutraust. Oder weil du gleichgültig mir gegenüber bist. Oder. Wir sind selbstverantwortlich für das, was wir aus unserem Leben machen. Der hat keinen Anspruch an die Brüder, sie hätten aber das tun müssen. Manchmal warten wir ja, dass der andere auf mich zukommt. Nach dem Motto, ich warte jetzt mal, und sind zutiefst enttäuscht, dass er oder sie das nicht macht. Geistliches Leben geht andersrum. Warte nicht, dass der andere, die andere den ersten Schritt tut. Geh drauf zu und du wirst mehr bekommen. Und Josef tut ja nicht so, als wenn nichts passiert wäre. Er sagt ja auch später, ihr hattet Böses vor, Gott aber Gutes. Ihm ist klar, Gott kann selbst das schlimmste Motiv verändern. Er kann selbst die schlimmste Situation in Segen umwandeln. Gott ist nicht auf günstige Konstellationen angewiesen. Ja, das muss alles stimmen. Nein, er liebt es, genau dann zu handeln, wenn eben gar nichts stimmt. Er kann nicht nur krumme Wege gerade machen, ob wir uns oder andere falsch benommen haben oder schlechte Entscheidungen getroffen haben. Josef hat eine Grundsatzentscheidung getroffen. Ich werde mich nicht vom Leben drücken lassen. Ich werde mich nicht demotivieren lassen. Ich werde mir nicht die Freude klauen lassen. Ich werde mir nicht mein Positives klauen lassen. Und das Leben greift in allen möglichen Ebenen danach. Es gibt immer Gründe, weswegen wir schlecht drauf sein können. Es gibt immer Leute, die uns verletzen. Wir selbst, die nicht so performen, wie wir uns das wünschen. Ich denke, dass jeder von uns irgendwelche Dinge tut oder nicht tut, die wir eigentlich nicht tun wollten oder tun sollten. Aber wir können uns das ständig vermasseln, indem wir sagen, eigentlich müsste es ganz anders sein. Josef guckt nicht darauf, ob es ganz anders sein müsste. Er hat sich entschieden, sodass Gott aus seinem Mangel selbst die Fülle machen kann. Und das finde ich super. Und man kann auch sagen, dass Josef auch ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen hat. Diese Charakterreife hätte er nicht gemacht, wenn er dieser verwöhnte Sohn geblieben wäre. Nun sagt er ganz entspannt, der muss noch unter 30 gewesen sein. Er ist der Vater vom Pharao. Und ich weiß, dass Pharaonen meistens manchmal ganz, ganz jung Herrscher wurden. Aber Vater als Pharao sich bezeichnen, ist schon was. Und dann noch der Herrscher vom Land. Sowas wirst du nicht, sowas werden wir nicht, wenn Gott unseren Charakter nicht geprüft hat und leider auch geschliffen hat. Weil der Weg nach oben geht leider nun mal immer nach unten. Aber mir macht diese Geschichte total Mut zu sagen, es gibt nichts, was Gott trennen könnte von mir. Es gibt nichts, was Gott hindern könnte, mich zu segnen, so wie er es will. Das Einzige, was mich hindern kann, mich zu segnen, ist meine Negativbrille. Dass ich erwarte, dass Dinge schwieriger werden. Dass ich gar nicht erwarte, dass andere nett sind, das Leben nett ist oder ich auch Dinge schaffe. Und ich glaube, Josef greift ja nicht nach den Sternen. Es geht ja jetzt erstmal um normales Überleben. Aber Gott hat ihm den Sternenhimmel geschenkt, weil er dran geblieben ist an ihm. Was kann uns daran hindern, weiterzukommen? Ich glaube, das Erste ist, den Anspruch auf eine angemessene Behandlung loslassen. Den Anspruch, das hätte aber so laufen müssen. Auch wenn wir den theoretisch haben, ein Kind hat den Anspruch auf Schutz oder ein Teenie hat einen ganz anderen Anspruch auf Verantwortung, freigelassen werden, motiviert zu werden, nach draußen zu gehen. So hat jeder einen gewissen Anspruch. Aber ich erlebe das ganz häufig in Gesprächen, wenn die Vergebung nicht funktioniert, ist das häufig, weil wir den Anspruch haben, es hätte aber anders laufen müssen. Den Anspruch loslassen. Das Zweite, was auch ganz häufig ist, wir haben unterschiedliche Werte. Wir entscheiden nach unserem Wertesystem, ob was gut oder schlecht ist. Das ist nicht immer unser Charakter oder dass du oder ich schlecht oder gut sind. Ein Beispiel. Je nach Kultur ist es manchmal wichtiger, die Familie zu schützen als den Einzelnen. Und da stellt man sich, egal was der gemacht hat, vor die Familie. Aber bei uns Deutschen ist es eher so, dass der Einzelne wichtiger ist. Da ist das egal, was die Familie denkt. Schon gibt es einen Konflikt. Oder der Wert, meine Ehre, mein Gesicht wahren. Das ist für die eine Kultur wichtig. Und für die andere Kultur ist es wichtig, offen zu sein, transparent zu sein. In Guatemala, aber auch im Iran gibt es ja diese Kultur, Hauptsache du stehst gut da. Da hat mir ein Freund erzählt, dass seine Englischlehrerin doch tatsächlich gesagt hat, das ist falsch. Der war fassungslos. Und ich so, ja, aber wenn es falsch ist, muss sie das doch unbedingt sagen als deine Lehrerin. Das fand er überhaupt gar nicht. Er fand das unmöglich, dass seine Englischlehrerin ihm sagt, das ist verkehrt. Und so gibt es ganz häufig Konflikte, weil wir ja immer mehr interkulturell werden, wo man sich fragt, wie kommt der da drauf? Und mir hilft das total zu verstehen, dass je nach Wert Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, nee, der andere hat lieber seine Freiheiten, die sind ihm wichtiger als mein Wunsch nach Pünktlichkeit. Und ich sage mir immer wieder, der hat einen anderen Wert. Was wir glauben, drittens, ist wichtiger als das, was wir tun. Wovon wir überzeugt sind, das ist wichtiger als was du tust. Weil wenn sich unsere Gedanken nicht verändern, wird sich unser Handeln auch nicht verändern. Wenn ich davon ausgehe, dass mir Schlechtes entgegenkommt oder dass du mich sowieso nicht verstehst, ist die Chance relativ groß, dass es auch so sein wird. Gedankenerneuerung und geistliches Wachstum und Stärke und Unabhängigkeit kommen davon, dass wir immer mehr jesusgemäß denken. Wie im Johannes 8,32 steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die wird euch frei machen. Nicht mein schlauer Kopf, obwohl ich finde, dass ich schon ganz gut hier verkabelt bin. Aber das wird mich nicht frei machen. Mich wird frei machen, wenn ich gucke, was würde Jesus tun und wie sieht Jesus die Situation. Und jede hat irgendwelche Themen, die uns beschäftigen. Ich komme damit klar, dass ich ihn vergessen habe. Der vierte Punkt, lass los. Guck nicht immer wieder zurück. Auswerten ja, reflektieren ja, um es vielleicht beim nächsten Mal gar nicht zu machen oder anders zu machen. Aber wenn wir uns immer wieder von unseren eigenen Ansprüchen einfangen lassen, von dem Bedauern, den verpassten Gelegenheiten, die jeder von uns hat. Hätte ich mich damals anders entschieden, wäre mein Leben anders verlaufen. Ja, stimmt. Aber Gott ist auch in der Lage, sich heute zu unserem Leben zu stellen. All das sind Feinde unseres Lebens. Und stehe zu deiner Priorität. Heute gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, schlechtes Gewissen zu haben, weil wir mal eine Stunde offline waren, weil wir nicht geantwortet haben. Dass wir in dieser schnelllebigen Zeit ganz viel rumsitzen könnten, ich müsste eigentlich noch dieses und jenes und die Welt retten. Ihr kennt das Lied. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu dem zu stehen, was wir tun oder nicht tun. Ich übe das gerade ein, weil ich das gerade gelernt habe und sage mir, wenn ich jetzt eine Siesta mache, mache ich definitiv nicht meine Wohnung sauber. Aber zu sagen, nein, das ist eine Entscheidung, für die habe ich mich entschieden. Und nicht, das ist aus Versehen so passiert. Da übernehme ich Verantwortung. Und auch wenn es was Schlechtes ist, meinetwegen, ich habe 5 Stücke Fleisch gegessen, übernehme ich die Verantwortung, dass es mir heute schlecht geht. Und wenn ich es Monate, Jahre mache, muss ich Verantwortung dafür übernehmen, dass nicht nur mir, sondern auch meinen Blutwerten da schlecht geht. Aber dazu zu stehen, dass ich die Dinge tue, dass meine Priorität eben heute die Siesta war und nicht die Wohnung oder dieses oder jenes. Stehe zu dem, was du machst. Und wenn dir das nicht gefällt, so mache ich das, bitte ich Gott, dass er meine Priorität verändert. Dass er mich verändert, so dass ich das nicht mehr tun möchte. Ich hatte jetzt letztens Gott gesagt, ich möchte eine Sache nicht mehr tun. Was macht er? Er gibt mir dafür eine andere. Und ich bin begeistert davon. Es ist zwar nicht, was ich mir gewünscht habe, aber jetzt höre ich wieder mit größter Freude morgens im Auto Podcast. Und wo ich sagen kann, wieso habe ich das jahrelang nicht gemacht? Weiß ich nicht. Aber jetzt mache ich es wieder. Und wo ich sagen kann, ab den ersten 5 Minuten war ich wieder inspiriert. Aber ich glaube, es ist wichtig, zu uns zu stehen, zu dem zu stehen, wie es ist. Und das Alte loszulassen. Wenn es noch irgendwie eine Möglichkeit hätte, dass sich was ändern kann, ist das okay. Und Gott stellt sich zu unseren Wüsten, zu unseren Gefängnissen. Er stellt sich dazu. Und er will uns dort segnen, wo wir sind. Er sieht uns, er hört uns. Deswegen denke ich, dass es sich immer mehr lohnt, sich bewusst zu machen, sich von diesen unproduktiven Mustern, eigentlich müsste ich, das wäre so schön gewesen, wenn. Wenn du es ändern kannst, wunderbar. Wenn du es nicht ändern kannst, wenn es geht, loslassen. Gott hat unmögliche Pläne mit dir und mir. Aber er hat auch total unmögliche Lösungen für uns. Und das ist das Gute. Amen.